Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Ägypten erleben die Menschen eine weitere Welle der Gewalt. Zehntausende Anhänger des entmachteten Präsidenten Morsi protestieren heute gegen das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte am Mittwoch, als mehr als 600 Menschen getötet wurden. In mehreren ägyptischen Städten kam es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Dabei starben nach neuesten Angaben mindestens 80 Menschen, die meisten in Kairo. Da das Militär den Tahrirplatz abgeriegelt hatte, stand der Ramsesplatz im Zentrum der Proteste.
Am Nachmittag strömen tausende Morsi-Anhänger in Richtung Innenstadt. Es ist nicht klar, warum sie vom Militär nicht vorher aufgehalten wurden. Denn unter den Demonstranten befinden sich Bewaffnete. Viele Männer haben automatische Sturmgewehre, Kalaschnikows. Dieser Morsi-Anhänger feuert in das Viertel Zamalek hinein. Dort haben sich Bürgerwehren gebildet. Ihre Schusswaffen verstecken sie vor der Kamera, zeigen aber dafür die Patronen, die auf sie abgefeuert wurden. Wir haben keine Angst vor denen. Wir werden unser Viertel mit unserem Leben verteidigen. Wir haben keine Angst vor ihren Waffen. Nein, das kriegen wir in den Griff. Die Armee sichert strategisch wichtige Orte in der Stadt, wie das Staatsfernsehen und die Ministerien. Die Soldaten haben den Befehl, auf Bewaffnete oder Randalierer zu schießen. Ursprünglich wollten die Morsi-Anhänger den Tahrirplatz besetzen. Aber die Soldaten versperren ihnen den Weg. Deshalb weichen sie auf den Ramsesplatz aus. Die Gefahr, dass es wieder zu extrem blutigen Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften kommen könnte, wie vor zwei Tagen, schreckt die Demonstranten nicht ab. Ich demonstriere für die vielen Menschen, die getötet wurden. Und weil ich für die Freiheit und die Würde der Menschen eintrete. Ich bin nicht wegen Morsi hier, sondern wegen meinen Gefährten, meinen Brüdern, die gestorben sind. Am Ramsesplatz sind Sicherheitskräfte auf den Dächern postiert. Einer von ihnen feuert Tränengasgranaten in die Menge. Dann plötzlich sind Schusssalven zu hören. In der Al-Fatah-Moschee am Ramsesplatz richten Ärzte ein Feldlazarett ein. Schwerverletzte werden provisorisch versorgt. Für viele kommt jede Hilfe zu spät.
Zur Situation in Ägypten jetzt live aus Kairo, Volker Schwenk.
80 Menschen sind bislang in Ägypten gestorben, davon 24 Polizisten. Das berichten Sicherheitskreise und die Nacht ist noch nicht vorbei. Auf dem Ramsesplatz sollen allein 45 Anhänger des entmachteten Präsidenten Morsi gestorben sein. 20.000 Islamisten waren dorthin gekommen, deutlich weniger als erwartet. Für die Übergangsregierung sind viele Muslimbrüder schlicht Terroristen und die Bewegung Tamarot, die die Entmachtung des Präsidenten Morsi eingeleitet hatte, ruft zur Bildung von Bürgerwehren auf. Über der Stadt kreisen derzeit Hubschrauber. Die Straßen sind praktisch menschenleer. Seit 7 gilt die Ausgangssperre und hier um die Ecke brennt ein Haus. Es wird scharf geschossen und nicht verhandelt und eine Lösung des Konflikts ist nirgends in Sicht. Zurück zu Jan Hofer.
In Ägypten stehen sich vor allem zwei Lager gegenüber. Auf der einen Seite das Militär, das in Ägypten seit jeher politische und wirtschaftliche Macht hat. Auf der anderen Seite die islamistische Muslimbruderschaft, deren Kandidat Morsi im vergangenen Jahr die Präsidentenwahl gewonnen hatte.
30. Juni 2012. Der von den islamistischen Muslimbrüdern unterstützte Mohamed Morsi legt seinen Amtseid ab. Er ist der erste frei gewählte Präsident Ägyptens. Doch schon wenige Wochen später setzt Morsi Teile der Verfassung außer Kraft, um seine Macht zu stärken. November 2012. Hunderttausende demonstrieren gegen Präsident Morsi. Es gibt Tote und Verletzte. Was die Demonstranten aufbringt, ist Morsis Entwurf einer neuen Verfassung. Sie sieht vor, dass das islamische Recht, die Scharia, die Gesetzgebung bestimmt. Dezember 2012. Die Demonstrationen gegen Morsi gehen weiter. Mehr als 100.000 Menschen protestieren mit einem Marsch zum Präsidentenpalast. Dennoch, bei der Abstimmung über die Verfassung erhält Morsis Entwurf eine Mehrheit von 64%. Die Opposition wirft den Islamisten Manipulation vor. In den folgenden Wochen kommen bei Zusammenstößen Dutzende Menschen ums Leben. Juli 2013. Millionen Menschen im ganzen Land fordern den Rücktritt des Präsidenten. Nun setzt das Militär ein Ultimatum. Morsi-Gegner und Anhänger sollen binnen 48 Stunden eine Lösung finden. Als das nicht gelingt, setzt die Armee Mursi ab und eine Übergangsregierung ein. Die kündigt eine Verfassungsreform und Neuwahlen an. Doch die Muslimbrüder rufen zum Aufstand gegen das Militär auf und das Militär die Bevölkerung zu Gegendemonstrationen. Bei Krawallen gibt es hunderte Tote und Verletzte. 14. August 2013. Die Polizei räumt zwei Protestlager der Mursi-Anhänger. Es kommt landesweit zu Ausschreitungen. Mehr als 600 Menschen sterben, Tausende werden verletzt.
Wegen der Krise in Ägypten telefonierte Bundeskanzlerin Merkel heute mit Frankreichs Präsident Hollande. Beide riefen zu einem sofortigen Ende der Gewalt auf. Deutsche Zahlungen aus Entwicklungshilfeprogrammen wurden zum Teil eingestellt. Mehrere Unternehmen stoppten ihre Produktion in Ägypten und schlossen ihre Büros. Das Auswärtige Amt in Berlin rät inzwischen von allen Reisen in das nordafrikanische Land ab. Viele Veranstalter strichen daraufhin ihre Ägyptenreisen bis Mitte September aus dem Programm.
Seit Wochen schon werden ägyptische Ferienorte wie hier auf dem Sinai von Urlaubern eher gemieden. Heute verschärfte das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für das ganze Land dahingehend,
dass aufgrund der aktuellen Lage und der Unvorhersehbarkeit der Entwicklung von Reisen nach Ägypten abgeraten wird.
Urlaubsveranstalter reagierten prompt. Bis 15. September hat zum Beispiel die TUI alle Flüge nach Ägypten gestrichen. 6.000 Urlaubern, die zurzeit dort sind, wird vorzeitiger Rückflug angeboten.
Für uns ist erstmal entscheidend, dass die Sicherheit unserer Gäste vor Ort gewährleistet ist. Das Auswärtige Amt sagt, das ist der Fall. Deshalb können die Urlauber dort weiter ihren Urlaub verbringen. Wer das nicht mehr möchte, den holen wir nach Hause.
Ungleich schwieriger als für die Tourismusindustrie ist es für die Politik, angemessen zu reagieren. Die Kanzlerin ließ erklären, dass die Bundesregierung angesichts der jüngsten Entwicklung ihre Beziehungen mit Ägypten auf den Prüfstand stellen werde. Entwicklungsminister Niebel zog erste Konsequenzen.
Ganz konkret habe ich 25 Millionen Euro eingefroren, die demnächst in ein gemeinsames mit der Regierung verantwortetes Projekt zum Umweltschutz geflossen wären, und ausgeschlossen, dass wir dieses Jahr noch mal über Schuldenumwandlungen sprechen.
Hilfsprojekte für die Bevölkerung aber sollen fortgesetzt werden. Deutschland und die EU suchen nach einer gemeinsamen Haltung.
Mehr zum Machtkampf und den Unruhen in Ägypten finden Sie auf tagesschau.de. Dort können Sie die Entwicklung per Live-Ticker mitverfolgen. Der Geheimdienst NSA hat in den USA möglicherweise tausendfach gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf Dokumente des Informanten Snowden. Der Dienst soll immer wieder unerlaubterweise in die Privatsphäre von US-Bürgern eingedrungen sein. Präsident Obama hatte betont, die NSA halte sich an die Gesetze.
Es ist heute der Aufmacher der renommierten Washington Post. Der Geheimdienst NSA hat systematisch gegen das Gesetz verstoßen und ohne Genehmigung auch US-Bürger ausspioniert. Tausendfach alleine im letzten Jahr im Großraum Washington. Seitenweise belegen die neuen Dokumente, wie ohne grünes Licht E-Mails gelesen und Kommunikation gespeichert wurden. Nicht versehentlich, wie die NSA behauptet, sondern systematisch. Wir kennen viele Fälle, in denen NSA-Mitarbeiter die Regeln, wann sie wen benachrichtigen müssen, so kompliziert fanden, dass sie niemanden informiert haben, auch bei sehr weitreichenden Überwachungen. Genau das hatte Obama vor einer Woche noch kategorisch ausgeschlossen. Ich versichere Ihnen, Amerika spioniert seine Bürger nicht aus. Dass die NSA weitgehend im Alleingang agiert, offenbart nun erstmals einer, der die Geheimdienstaktivitäten eigentlich überprüfen soll. Reggie Walton, der oberste geheime Richter, wird deutlich, man habe keine Möglichkeit zu unabhängigen Recherchen. Die Geheimgerichte sind gezwungen, sich auf die Richtigkeit der Informationen zu verlassen, die uns von der Regierung gegeben werden. Und auch das Parlament, selbst der Geheimdienstausschuss, verfügt nur über einen Bruchteil der Informationen. Echte Kontrolle sieht anders aus. Alles Pannen und Programmierfehler versucht die NSA zu beschwichtigen. So habe man die Vorwahlen von Washington und Ägypten verwechselt und deshalb gedacht, Ausländer auszuspionieren. Wenig überzeugend. Obamas versprochene Transparenz, sie lässt auf sich warten, genauso wie die Geheimdienstreform, die noch in weiter Ferne ist.
Die Einweihung des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg wird zwar noch einige Zeit auf sich warten lassen. Ein Teil des Airports wird aber möglicherweise schon im nächsten Frühjahr in Betrieb genommen. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft berät zur Stunde über ein Konzept von Geschäftsführer Medorn. Auf der Sitzung des Gremiums ging es heute auch um Personalfragen.
Auf dem Flughafengelände sprießt stellenweise schon reichlich Unkraut. Das kann nicht im Sinne des Aufsichtsrats sein. Der bisherige Chef Matthias Platzek hatte einst gesagt, entweder der Flughafen fliegt oder ich. Jetzt geht er aus gesundheitlichen Gründen und der Flughafen bleibt ein ungelöstes Problem.
Ich komme gerade aus dem Bundesrat. Das war nach 20 Jahren noch meine letzte Bundesratssitzung. Das ist überhaupt ein Tag mit ein bisschen Wehmut, keine Frage.
Sein Nachfolger wird sein Vorgänger, Klaus Wowereit. Es ist nur für den Übergang, so äußert er sich zumindest.
Ich bleibe stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
Flughafenchef Medorn drängt, er will eine Teileröffnung, und zwar am Nordflügel. Dieses Konzept wird derzeit verhandelt.
Die Geschäftsführung schlägt das Nordflügel mit dem kleinen Betrieb vor, zur Funktionsüberprüfung und zur Mitarbeiterschulung.
Konkret bedeutet das ein Probebetrieb für maximal 10 Maschinen täglich, und zwar ab nächsten Frühjahr. Dieses Konzept wird allerdings kontrovers diskutiert. Es gibt technische, aber auch finanzielle Bedenken innerhalb der Geschäftsführung und von den Behörden. Und was einen endgültigen Eröffnungstermin betrifft, da will sich der Flughafenchef nicht festlegen.
Es könnte sein, dass wir uns auch mehr Zeit nehmen und wir lassen uns da auch nicht unter Druck setzen. Da geht Richtigkeit und Qualität vor Geschwindigkeit.
Seine Vision. Erst zieht der Flughafen Tegel um, dann Schritt für Schritt Schönefeld und dann ist der Flughafen irgendwann einfach in Betrieb.
Die Deutsche Bahn greift zu ungewöhnlichen Schritten, um ihre Personalprobleme in den Griff zu bekommen. So habe das Unternehmen ehemalige Beschäftigte gefragt, ob sie wieder als Fahrdienstleiter arbeiten wollten, sagte ein Bahnsprecher der Bild-Zeitung. Vereinzelt sei es bereits geglückt, Ex-Mitarbeiter zurückzugewinnen. Anfragen für das Stellwerk Mainz hätten allerdings keinen Erfolg gehabt. Dort fallen derzeit wegen Personalmangels viele Züge aus. Die Erträge niedergelassener Ärzte sind in den vergangenen Jahren im Durchschnitt deutlich gestiegen. Dazu trugen vor allem immer mehr privat abgerechnete Leistungen bei, wie ein Vergleich des Statistischen Bundesamtes über die Jahre 2007 bis 2011 ergab. Dabei gibt es regional und zwischen den Fachrichtungen große Unterschiede. Die größten Einkommenszuwächse erzielten Augenärzte. Spitzenverdiener bleiben Radiologen und Nuklearmediziner.
Die vorsorgliche Messung des Augeninnendrucks gehört nicht in jedem Fall zu den ärztlichen Leistungen, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Wie viele andere Vorsorgeuntersuchungen gilt sie als individuelle Gesundheitsleistung, die Patienten privat bezahlen. Diese Art der Untersuchungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Einer der Gründe für den Anstieg des Ärztebruttoeinkommens. Dem Statistischen Bundesamt zufolge erhöhte sich der sogenannte Reinertrag von 11.833 Euro im Jahr 2007 auf 13.833 Euro im Jahr 2011. Das sind 17% mehr. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hält das auch für angemessen.
Ich brauche ein vernünftiges Einkommen, wenn ich 50, 60 Stunden in der Woche arbeite. Das ist, glaube ich, nicht zu widerlegen und das müssen wir den Ärzten auch garantieren. Die brauchen Planbarkeit, die müssen die Sicherheit haben, dass sie ihre Kredite abzahlen können und dass sie auch eine gewisse Lebensqualität haben.
Dem widersprechen auch die Krankenkassen nicht. Sie geben aber zu bedenken, dass weitere Honorarsteigerungen nun schwer zu begründen seien, denn Geld sei genug im System.
Das Problem ist die Fehlverteilung zwischen den Ärzten. Wenn wir sehen, dass ein Radiologe in der Stadt über 300.000 Euro verdient, ein Landarzt bei 138.000, 139.000 Euro liegt, dann müssen wir die Ärzte fragen, ist das eine faire Verteilung? Wollt ihr das?
Bei den zurzeit laufenden Honorarverhandlungen wollen die Kassen nur noch über den Inflationsausgleich verhandeln und die Erstattung der Kostensteigerungen durch unsere alternde Gesellschaft.
Der Bundesrat hat den Weg für die Auszahlung von Fluthilfegeldern freigemacht. Er billigte heute die Verordnung zur Verwendung der Mittel aus dem 8-Milliarden-Euro-Fonds, an dem sich Bund und Länder beteiligen. Bis Ende August soll das Antrags- und Auszahlungsverfahren geklärt werden. Nach dem Juni-Hochwasser, das in Deutschland große Landstriche verwüstet hatte, waren zunächst Soforthilfen an Betroffene gezahlt worden.
Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat die Südinsel Neuseelands erschüttert. Das Epizentrum lag knapp 100 Kilometer westlich der Hauptstadt Wellington. Dort wurden Häuser und eine Brücke beschädigt. Teile einer Schnellstraße wurden von einem Erdrutsch begraben. In Wellington evakuierten die Behörden mehrere Bürogebäude. Menschen liefen während des Bebens auf die Straße. An vielen Häusern waren Schäden zu sehen. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand.
Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau konnte das deutsche Team heute eine dritte Goldmedaille verbuchen. Kugelstoßer David Stoll verwies die Konkurrenz auf die Plätze.
Am Ende hatte er den Hut auf, als es drauf ankam, David Stoll. Als die Kugel noch in der Luft war, da wusste der Chemnitzer schon, das war ein super Stoß. Wie recht er hatte. 21,73 Meter Saisonbestleistung, Goldmedaille vor dem US-Amerikaner Ryan Whiting, WM-Titel verteidigt. Einen richtig starken Wettkampf machte auch Weitspringer Christian Reif. 8,22 Meter, Rang 6. Am Ende fehlten nur 5 Zentimeter für einen Platz auf dem Podest. Der zweite Deutsche Sebastian Bayer belegte Rang 9. Und er ließ die Massen im Moskauer Stadion jubeln. Alexandra Menkov, der Russe, übertraf sich selbst und alle anderen. 8,56 Meter Goldmedaille. Kaum einer jubelt so schön wie Mo Farah. Nach den 10.000 Metern gewann der Brit auch über die 5.000 Meter Distanz und darf sich ab heute Doppelweltmeister nennen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 17. August.
Der Südosthälfte Deutschlands beschert das Hoch morgen noch Sonnenschein und sehr warme Luft. Von Nordwesten sorgt ein atlantischer Tiefausläufer aber schon für wechselhaftes Wetter. Sonntag und Montag gerät dann das ganze Land vorübergehend unter Tiefdruckeinfluss. Im Osten und Süden verläuft die Nacht verbreitet klar, während sich von Nordwesten Wolken mit Schauern bis in die Mitte ausbreiten. In der Südosthälfte scheint auch morgen häufig die Sonne, sonst wechseln Sonne und Wolken einander ab, stellenweise gibt Schauer, auch einzelne Gewitter sind möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee gelegentlich frisch aus Südwest bis West. Die Nachttemperaturen 8 Grad im Bayerischen Wald bis 17 Grad auf Rügen. Morgen Werte zwischen 20 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 30 Grad in der Lausitz. Am Sonntag Richtung Südosten zum Teil noch freundlich, sonst fällt verbreitet Regen, der auch kräftig sein kann. Am Montag vielerorts Schauer und örtliche, vor allem im Südosten, auch kräftige Gewitter. Am Dienstag wird es von Westen wieder freundlicher.
Karin Mioska meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen wieder. Gewalt in Ägypten, die Sorgen der deutschen Urlauber am Traumstand von Hurghada und der Kampf um Gold, wie David Stoll wieder Weltmeister im Kugelstoßen wurde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.